Wecke deine Lebensfreude. Der psychologische Podcast von und mit Maja Günther
und Claudia Morgenstern.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute sprechen wir über das Thema Hilfe für Helfende, speziell für helfende Angehörige von Menschen mit Demenz. Angehörige von Menschen mit Demenz haben einfach eine besonders herausfordernde Situation, weil die Demenz ja eine immer weiter fortschreitende Gehirnerkrankung ist und dadurch natürlich immer weniger möglich ist, was der Mensch selber machen kann oder wie er leben kann. Er braucht immer mehr Unterstützung im Lauf der Zeit. Und das heißt, man kann sich nicht wie bei anderen Krankheiten oder auch bei Behinderungen auf einen Status einstellen, der dann so bleibt und man weiß, okay, damit gehe ich jetzt um, vielleicht den Rest meines Lebens, sondern man muss sich ständig immer wieder neu justieren und auf neue Situationen einstellen.
Das heißt, die Angehörigen brauchen eine hohe Anpassungsfähigkeit, weil die Erkrankung sich ja ständig verändert und sie brauchen ganz viel Geduld für den Erkrankten und Empathie und sich selber nicht aus dem Blick dabei zu verlieren. Das ist auch eine hohe Anforderung an sich selber als pflegende Angehöriger.
Ja, also wir schauen uns jetzt am Anfang erstmal an, warum die Situation von Angehörigen so wahnsinnig belastend ist. Und das sind so die ersten Punkte. Belastend ist es, weil viele Angehörige das Gefühl haben, allein zu sein. Also sie haben das Gefühl, sie müssen alles alleine schaffen und am Anfang sieht man ja auch oft den Wald vor lauter Bäumen nicht. Man muss sich irgendwie neu organisieren und neu sortieren und orientieren und man lebt im Prinzip mit der Energie von einem Menschen das Leben für zwei Menschen und muss auch immer mehr Verantwortung übernehmen.
Und die Rollen verändern sich, ne? Also durch die Erkrankung verliert der pflegende Angehörige den Partner auf Augenhöhe, weil der andere jetzt wirklich auf die Hilfe sehr stark angewiesen ist.
Und der Fokus liegt auch oft auf dem Kranken. Also das ist schon auch eine Situation, die mir viele Angehörige schildern, die dann sagen, ja, ich werde immer nur gefragt, wie geht's denn deinem Vater, deiner Mutter, deinem Mann, deiner Frau, aber nicht, wie geht's denn dir eigentlich? Mhm. Ja, und diese Situation zeigt schon, dass man selber zwar ständig gefordert ist, aber total in den Hintergrund tritt, weil der Fokus einfach immer auf dem ist, der bedürftig ist oder der eben zu pflegen ist und was braucht gerade.
Ja, was auch noch in die Waagschale reinfällt, ist, dass das Umfeld teilweise Berührungsängste hat, wenn es um die Demenzerkrankung geht oder die Angehörigen selber erstmal Hemmungen haben, das beim Namen zu nennen, was mit dem Partner, der Partnerin oder dem erkrankten Angehörigen los ist. Ne? Also, dass es auch klar kommuniziert wird, das ist gar nicht so leicht, das zu vermitteln und dass dann auch das soziale Umfeld damit gut umgehen kann. Das fällt sehr in diese Waagschale der Belastungen für die Angehörigen mit rein.
Also ich mache ja ganz viele Kurse für Angehörige von Menschen mit Demenz. Die gehen immer über 10 Wochen. Und da ist immer so die Frage, wie geht ihr denn mit dem Thema Demenz um? Sprecht ihr offen die Erkrankung aus? Also sprecht ihr vor Freunden oder Bekannten aus, dass euer Angehöriger an Demenz leidet? Ja. Und da ist es in den allermeisten Fällen so, dass die Menschen das gar nicht offen aussprechen. Und das ist genau das, was du gerade angesprochen hast, Claudia.
Wie auch ein Tabu.
Ja, ja, genau. Es ist im Prinzip wie ein Tabuthema. Mhm. Ja. Und viele haben auch Angst, dann ausgeschlossen zu werden, wenn das bekannt wird. Also da gibt es immer noch riesengroße Hürden.
Ich meine, irgendwann ist die Erkrankung an einem Punkt, da ist es offensichtlich, da kann man es nicht mehr übersehen, auch von außen nicht. Aber so gerade in dieser Anfangszeit kann vielleicht noch mal was kaschiert werden, obwohl es da schon wichtig wäre, das zu benennen, dass da eine Veränderung stattgefunden hat. Ne?
Ja. Ja, und wenn wir jetzt mal diese ganzen belastenden Situationen zusammennehmen, dann kann man sich natürlich vorstellen, die Gefahr auszubrennen ist riesig groß, weil das ist eine Dauerbelastung, ist auch keine Kurzstrecke, sondern wirklich ein Marathon. Und das ist auch ein Langzeitmarathon, den wir da gehen als Angehöriger. Und die Belastung, die findet emotional statt, auf körperlicher Ebene und auch psychisch, weil viele Angehörige eben viel zu wenig schlafen oder sich nicht ausreichend um ihr Essen kümmern können, weil die keinen Sport mehr machen können, weil sie dazu einfach keine Zeit mehr haben. Da kommt so viel zusammen und die Rollenveränderung führt natürlich auch zu einer emotionalen höheren Belastung. Deswegen ist es unglaublich wichtig, mal zu gucken, was kann uns denn helfen in dieser schwierigen Situation, damit wir eben nicht ausbrennen und vielleicht auch rechtzeitig die Notbremse ziehen.
Und uns Unterstützung holen.
Ja, ja.
Was macht jetzt diese Erkrankung aus? Was verändert sich da alles? Und da findet ja die Erkrankung auf der Gehirnebene statt. Und das Gehirn ist für alle Funktionen zuständig, die wir im Leben brauchen. Ne? Von der Bewegung, von der Sprache, vom Gedächtnis, vom Schlucken, von der Motorik, von der Gefühlslage. Alles wird über das Gehirn gesteuert und das ist eben in Mitleidenschaft gezogen.
Und es ist oft gar nicht so leicht, sich das vorzustellen. Also es kann sein, dass jemand, der dement wird, erstmal depressive Symptome bekommt, aber nicht allein, weil er spürt, irgendwie verändert sich was bei mir. Also das kann auch sein, aber es kann auch einfach nur die Veränderung im Gehirn sein, dass da eben irgendwas zentral gesteuertes, was die Emotionen reguliert, gestört ist und da Zellen absterben und nur deshalb jemand durch die Krankheit bedingt depressive Symptome entwickelt. Und das, finde ich, macht es schon für die Angehörigen ein bisschen leichter, wenn man versteht, es ist wirklich alles vom Gehirn gesteuert. Auch eben die Fähigkeit, zur Toilette zu gehen, also Schließmuskel oder so. Ja. Oder wenn jemand die Sprache verliert, es gibt ja auch bestimmte Formen von Demenz, die das Sprachzentrum zerstören. Da ist es schon für viele eine Herausforderung zu verstehen, das ist tatsächlich vom Kopf gesteuert. Ja. Oder wenn jemand immer Sätze wiederholt.
Ja, wir sind im Grunde genommen, da fühle ich mich immer als Neuropsychologin sehr angesprochen, wir sind unser Gehirn. Ne? Ja. Also wir können alles auf unser Gehirn, natürlich sind wir mehr, aber wir können uns auch auf unser Gehirn reduzieren, weil alles wird darüber gesteuert. Und wenn da die Erkrankung sich ausbreitet, dann sind alle möglichen Bereiche betroffen. Und wenn wir dann auf den Alltag schauen, woran sieht man das jetzt auch nochmal so ganz im Konkreten? Du hast es auch gesagt, ne, dass die Geschichten sich wiederholen, weil das Gedächtnis betroffen ist. Oder dass Inhalte mit anderen Ereignissen verknüpft werden, die erstmal nichts miteinander zu tun haben. Oder auch wenn wir auf die Sprache schauen, dass die Demenzkranken oft die Wortbedeutung im Verlauf nicht mehr abrufen können und dadurch auch Aufgaben nicht gut verstehen können, die wir ihnen vielleicht übertragen wollen. Da fällt auch mit rein, so Gegenstände im Alltag richtig zu benutzen. Ne? Also wie benutze ich jetzt meinetwegen den Föhn zum Beispiel? Ne? Also, dass ich den einstöpseln muss und wie halte ich den und dass ich einen Knopf drücken muss. So diese Handlungsschritte, was muss ich denn eigentlich machen, um mir ein Frühstück herzurichten? Das machen wir alles automatisiert, aber jemand, der Demenz hat, der hat das nicht mehr als Planungsschritte abrufbereit im Kopf.
Ich hatte mal ganz kurz dazwischen, ich hatte mal einen Angehörigen, der geschildert hat, wie seine Frau den Kleiderschrank nicht mehr aufgekriegt hat. Und die stand vor dem Kleiderschrank und sie wusste, sie will sich einen Pullover holen und der ist im Schrank und sie muss den Schrank öffnen und der hat einfach nur einen Knauf, wo man die Türe so aufzieht. Aber die konnte nicht mehr übersetzen, wie man diesen Knauf bedient. Ja. Und das war eine ganz prägnante Situation, ja. Oder dass man oft ungeduldig wird, weil man als Angehöriger nicht versteht, warum kann der Mensch mit Demenz jetzt plötzlich die Kaffeemaschine nicht mehr bedienen. Das ist ein Vollautomat, da muss ich auf den Knopf drücken, die Tasse drunter stellen und das funktioniert nicht mehr. Und da kommen ganz viele Konflikte und auch ganz viel Ungeduld auf, wenn man so das Gefühl hat, das gibt's doch gar nicht, dass das nicht mehr funktioniert.
Und das Kind hat auch einen Namen, das heißt Apraxie, also das Kind kenne ich auch bei meinen neurologischen Klienten. Das ist so diese Fähigkeit, wie benutze ich die Gegenstände? Wie muss ich das Messer halten? Ja. Ne? Also, dass die spitze Kante nach unten zeigt zum Beispiel. Ne? Ja. Also, das sind alles so Sachen, die wir mittlerweile für uns als selbstverständlich annehmen, aber wenn das wegfällt, dann merkt man, was da alles so dran hängt. Und wenn wir nochmal so schauen, woran merken wir das im Alltag? Auch Wege finden. Also jemand, der an Demenz erkrankt ist, der findet vielleicht den Weg hin, aber nicht automatisch wieder zurück. Mhm. Ne? Den Rückweg zum Beispiel zu finden. Oder wenn wir von der Gefühlsebene sprechen, die Gefühle des anderen richtig wahrzunehmen und einzuordnen und auch die eigenen Gefühle in Worte fassen zu können, das ist ja ganz schwer. Und das zeigt sich dann oft im Verhalten. Da kommen wir später noch mal drauf, wenn es auf der Verhaltensebene schwierig wird.
Jetzt schauen wir mal, welche Haltung kann uns denn helfen? Das ist jetzt erstmal eine Auseinandersetzung, die wir als Angehörige von Betroffenen selber für uns machen, dass wir uns mal überlegen, welche Haltung kann ich einnehmen, die vielleicht hilfreich ist in dieser speziellen Situation. Und da ist es sehr hilfreich, nicht zu diskutieren. Also da hatte ich auch eine Angehörige, die gesagt hat, als ich aufhörte zu diskutieren, wurde alles leichter. Das ist so prägnant und es kommt in allen Kursen vor und immer wieder ist es eine richtige Hilfe, weil ganz viele Angehörige schildern, Mensch, ich habe heute schon wieder 3 Stunden diskutiert und es kostet mich so viel Kraft. Man geht ja dann beim Diskutieren immer noch davon aus, dass der andere versteht und dazulernt und sich etwas verändert. Aber bei Demenz ist es ja in der Regel so, dass das Kurzzeitgedächtnis als erstes nicht mehr funktioniert. Das heißt, dazulernen ist irgendwann einfach nicht mehr möglich, weil Informationen nicht mehr abgespeichert werden können vom Kurz- ins Langzeitgedächtnis. Da spricht man von sogenannten Konsolidierungsstörungen. Ja. Das ist aber was, was man im Alltag oft sich nicht bewusst macht natürlich.
Und es wird ja dann am Anfang, wenn man damit umgehen muss, auch über die verschiedenen Realitäten diskutiert. Mhm. Ne? Also wir haben dann als Angehöriger unsere eigene Realität und müssen dann in die Haltung reinkommen. Aber mein betroffener Angehöriger, der erkrankt ist, der hat jetzt seine ganz eigene Realität und ich kann ihn jetzt nicht von meiner Realität überzeugen, sondern ich muss den Schritt schaffen, dass ich seine Realität ihm lasse und nicht in die Diskussion gehe.
Ja, also der Mensch mit Demenz hat immer recht.
Ja, der hat Vorfahrt, ne? Der hat Vorfahrt mit seiner Realität. Und ich kann ja dann trotzdem auch für mich als Angehöriger sagen, ja, ich weiß, ich habe da meine ganz eigene Realität. Ich lasse sie dem anderen und lasse mich auf den anderen ein. Da bin ich dann in der Empathie drin, ne?
Ja. Ja, und Empathie brauchen wir ganz viel, aber von der anderen Seite kommt die Empathie ja immer weniger. Ja. Das sind dann tatsächlich im Alltag so Situationen wie, es steht jemand da mit einer nassen Hose und man sagt, Mensch, jetzt hast du ja schon wieder eine nasse Hose. Und dann kommt die Antwort, nö, das war ich nicht. Und ja, wenn der oder diejenige das nicht war, dann nehme ich das in dem Moment so an. Und mache mir bewusst, okay, seine Realität oder ihre Realität ist, es ist mir nicht passiert und dann muss ich gucken, wie ich damit umgehe in dem Moment. Ja. Oder es erzählt einem jemand, dass er irgendeine große Reise nach Amerika gemacht hat, obwohl ich weiß, der war noch nie in Amerika. Mhm. Und dann bin ich mit einer Realität konfrontiert, von der ich weiß, die ist nicht wahr. Mhm. Aber trotzdem ist es die Realität des anderen.
Ja, und es kann ja auch sein, dass dann bei demjenigen, der das erzählt, vielleicht ein Wunsch war, eines Tages mal in seinem Leben nach Amerika zu reisen. Und dieser Wunsch macht sich da jetzt im Gedächtnis bemerkbar, ne? Auch wenn er das nicht erlebt hat, aber dann nachzufragen, Mensch, erzähl doch mal. Also, dass man das auch als Aufforderung nimmt, in den Dialog zu gehen.
Mhm. Die Beziehungsgestaltung mit einem Angehörigen mit Demenz wird irgendwann einseitig. Das heißt, ich bin allein dafür verantwortlich, unsere Beziehung zu gestalten. Und dazu habe ich auch nicht mehr die Möglichkeiten wie früher. Also wenn wir zum Beispiel gerne als Hobby gesegelt sind, das geht halt dann nicht mehr. dann überlege ich mir, wie kann ich qualitativ gute Zeit mit meinem Angehörigen verbringen? Und dann packe ich vielleicht zum Beispiel einen Picknickkorb und setze mich auf eine Wiese oder so. Aber die Idee und die Aktion und auch das Vorbereiten muss dann von mir kommen.
Es bleibt dann an dem Angehörigen alleine hängen, ne?
Ja, ja. Und ich finde auch die Haltung ganz wertvoll. Ich sage immer, liebevolle Autorität. Also wir kriegen ja immer mehr Verantwortung und man muss ja manche Dinge auch durchsetzen. Ja, wenn jemand einen Arzttermin hat, dann müssen wir auch irgendwie sorgen dafür, dass der oder diejenige dort landet beim Arzt. Und trotzdem ist es natürlich schön, wenn man dabei noch liebevoll bleiben kann und nicht immer ungeduldig oder grantig. Es ist ja oft eine Herausforderung, so eine Situation, wenn wir uns dann erstmal selber sammeln und sagen, okay, der andere kann es nicht entscheiden, ich entscheide das und ich habe aber eine wertschätzende, liebevolle Haltung dem anderen gegenüber, obwohl ich eigentlich die Ansagen mache.
Ja, und dann diese Grundhaltung, dass wir den Menschen sehen und ihn nicht allein auf seine Erkrankung reduzieren. Natürlich ist die Krankheit sehr einnehmend, aber ganz oft ist es ja auch so, da gibt es einen unberührten Kern, der lange erhalten bleibt. Also das sind bestimmte Charaktereigenschaften des Erkrankten, auch wenn sich seine Persönlichkeit verändert durch die Demenz. Aber es gibt so Züge, wo man merkt, ah ja, das ist der andere, der war immer so und der war immer so zugeneigt, und dass wir diesen wahren Kern dann sehen und ihn nicht allein auf diese Erkrankung reduzieren.
Ja, da habe ich ein schönes Beispiel, weil mein Vater war ja dement und der ist unheimlich gern geschwommen und wir sind gemeinsam rausgeschwommen und der ist schon so weit geschwommen, dass er schon Schweißperlen auf der Stirn hatte. Und ich habe irgendwann gesagt, Papa, wir müssen umdrehen, das wird zu lang. Ja, also wir haben die ganze Strecke wieder zurück. Dann hat er gesagt, nee, du spinnst, das schaffen wir locker und gar kein Problem. Und irgendwann wurde ich wirklich nervös, habe ich gedacht, also wenn der jetzt nicht mehr kann, ich kann den nicht halten.
Ja,
und
dann geht ihr beide unter.
Ja, genau. Ja. Und dann habe ich ihm gesagt, du Papa, du musst mir helfen, ich kann nicht mehr, du musst mich jetzt ans Ufer zurückbringen. Und mein Vater war immer ein Helfender, also der hat immer gern geholfen. Und der ist umgehend umgedreht und hat mich ans Ufer gebracht.
Und ich meine, das hätte ja auch wirklich gefährlich werden können, wenn er nicht mit dir umgedreht wäre. Im Grunde genommen, du warst ganz kreativ in der Situation, okay, wie kann ich jetzt den anderen zum Umdrehen bewegen? Wo muss ich andocken bei ihm, dass er das machen kann? Wenn du jetzt wahrscheinlich mit ihm diskutiert hättest, oh Papa, das wird dir jetzt zu lang, dann hättet ihr Zeit verloren mit der Diskussion.
Ja, und es ist auch tatsächlich oft notwendig, die Kreativität im Umgang mit Menschen mit Demenz. Ja.
Wir wollen jetzt mal gemeinsam schauen, wie können wir denn den Menschen unterstützen, der an Demenz erkrankt ist. Und da gibt es verschiedene Bereiche, die wir uns jetzt mit euch zusammen anschauen. Wie kann man ihn in der Kommunikation unterstützen? Wie kann man beim Gedächtnis Brücken bauen? Oder wie kann man auch mit schwierigen Situationen umgehen? Bei der Kommunikation können wir ganz klar Sachen beachten, dass wir zum Beispiel nicht so viel Text produzieren als Angehöriger, sondern eher einfache und kurze Sätze sprechen und bei einem Thema bleiben oder auch bei Fragen eher Ja-Nein-Fragen stellen. Was Demenzkranke nicht so gut beantworten können, das sind so typische Warum-Fragen. Also warum hast du das jetzt gemacht? Das können die nicht beantworten. Das ist dann schon zu abstrakt. Und dass wir auch versuchen, ruhig und langsam und deutlich zu sprechen und dem anderen auch Zeit zum Antworten geben.
Ja, das war ganz spannend. Wir hatten mal so nachgestellt, welche Fähigkeiten man braucht, um einen Tisch zu decken. Und das ist genau so ein Beispiel. Also ich kann irgendwann nicht mehr meinem Angehörigen sagen, deck jetzt mal den Tisch, ich koche hier noch fertig, weil das ist so komplex. Der weiß gar nicht, was muss ich da jetzt alles hinlegen und wo hole ich jetzt die Sachen
her. Die ganzen Handlungsschritte.
Genau. Ja. Und es ist dann natürlich einfacher, wenn man sich angewöhnt, die Handlungsschritte kürzer zu halten und zu sagen, so, jetzt hol mal die Messer aus der Schublade und leg mal zwei Messer da auf den Tisch. Ja. Es kann auch passieren später mit der fortschreitenden Demenz, dass jemand das Wort Messer dem Gegenstand nicht mehr zuordnen kann. Und dann weiß der gar nicht, der macht die Schublade auf und nimmt alles einmal in die Hand, Messer, Gabel, Löffel, weil er gar nicht mehr weiß, Messer ist das mit der Schneide, das lange Ding. Mhm. Ja, da muss man sich natürlich immer wieder neu einstellen. Aber da ist es eben wichtig, die Informationen kurz zu halten. Und ich finde bei der Kommunikation, es gibt ja auch wie zum Beispiel frontotemporale Demenz, Erkrankungen, wo als erstes die Sprache verloren geht, haben wir auch die Möglichkeit, auf nonverbale Signale zu achten und auch immer mehr nonverbal zu regeln. Das ist für uns total ungewohnt, weil wir Sprache als Hauptkommunikationskanal haben und nicht so dran gewöhnt sind, was über Gestiken zu machen oder auch jemanden an die Hand zu nehmen. Aber das kann man üben. Also da kriegt man auch ein Gefühl dafür, worauf reagiert dann der andere, auf welche Berührung reagiert jemand, wie kriege ich jemanden zum Aufstehen und zum Losgehen, nehme ich den an der Hand und leite den irgendwo hin zum Beispiel. Ja, das ist eine Umstellung.
Und wir können ja auch dann in der Kommunikation die Aussagen des anderen auch nochmal bestätigen, in einfachen Worten nochmal wiederholen oder ihn dann auch immer wieder zum Erzählen auffordern. Mhm. Ne? Also, dass er auch in die Vergangenheit reinkommt mit den Erinnerungen und interessierte Fragen stellen oder auch eine Erinnerung hervorrufen, indem wir sagen, weißt du noch, damals, da waren wir doch mal in den Bergen. Also, dass wir auch die Erinnerungen immer wieder in der Kommunikation nutzen, mit dem Wissen, dass das identitätsfördernd ist. Auch wenn die Geschichten sich wiederholen, da brauchen wir wieder die Empathie. Also in der Kommunikation haben wir viele Wiederholungen, aber mit dem Wissen, dass es die Identität der Betroffenen bestätigt. Ne?
Ja. Und dann kann es eine Riesenunterstützung sein, auch mal sich auf die Bedürfnisse des Menschen zu konzentrieren. Weil in der Kommunikation, wenn die normal funktioniert und wir sind beide gesund, dann können wir ja sagen, ich habe Hunger oder ich muss zur Toilette. Aber ein Mensch mit Demenz, da merkt man manchmal, der legt ein Verhalten an den Tag und zum Beispiel läuft der unruhig hin und her und kann aber nicht mehr selber zur Toilette gehen und weiß auch nicht, dass er zur Toilette muss, aber er wird irgendwie körperlich unruhig. Und dann ist es wichtig, als Angehöriger zu schauen, welches Bedürfnis steckt denn hinter dem Verhalten, was derjenige gerade zeigt. Und dann kann ich mal ausprobieren, ist es Toilettengang, ist es Hunger, ist es Durst? Und da finde ich es immer ganz gut, wenn man bei den Grundbedürfnissen, bei den körperlichen Bedürfnissen anfängt.
Ja.
Ja. Und dann gibt es natürlich auch Menschen, die vielleicht abends dann sagen, ich will nach Hause. Und eigentlich sind sie ja bei uns schon zu Hause und sie haben das Bedürfnis nach Sicherheit oder Geborgenheit. Und dann kann ich mir überlegen, wie kann ich denn jetzt Geborgenheit vermitteln? Mache ich vielleicht ein Licht an oder ein grelles Licht aus oder will jemand sich in eine gemütliche Decke kuscheln oder auf einen gemütlichen Sessel draufsetzen oder so? Das ist auch eine Umstellung, dass man dann anfangen muss, für andere zu überlegen, was steckt denn da für ein Bedürfnis hinter dem Verhalten gerade?
Und weil der Betroffene mit Demenz das ja nicht mehr so äußern kann, müssen wir ihm was anbieten und wir müssen lernen, das Verhalten zu lesen oder Hypothesen abzuklären. Ne? Also was ist jetzt das Bedürfnis? Ich denke jetzt gerade, weil das Leben ist ja ein großer Lebenskreis und als Baby haben wir auch nicht die Sprache, um uns zu verständigen, höchstens indem wir quengeln oder weinen, ne? Oder auch mal schreien. Und da ist es ja auch so, dass dann geschaut wird, was ist jetzt das Grundbedürfnis? Ne? Braucht es was zu trinken, das Baby? Braucht es Schlaf? Ist es müde? Zwickt was? Ist die Windel vielleicht voll? Und da wird ja auch hypothetisch geschaut, was kann jetzt das Grundbedürfnis sein? Und ich finde, da schließt sich so ein Kreis am Ende des Lebens, wenn jemand Demenz hat. Die Sprache wird weniger, aber das Nonverbale und das Verhalten wird immer wichtiger.
Ja, und was ich aber auch ganz ermutigend finde, man lernt irgendwann diese Zeichen zu lesen, also wie bei Kindern auch. Mhm. Ja, da kann man irgendwann an der Art des Schreiens oder des Weinens unterscheiden. Ja. Ist jetzt Hunger oder Schmerz oder was ist da gerade los?
Ja, genau, am Gesichtsausdruck, dann zieht sich vielleicht da was zusammen.
Genau. Und so ist es da auch, man wächst da rein und man lernt dann diese ganzen Signale auch zu sehen und zu deuten.
Ja, und wenn die Kommunikation nicht mehr so gut klappt, kommen wir zu diesem nächsten Punkt, Umgang mit schwierigem Verhalten. Mhm. Ne? Also weil die Sprache nicht mehr als Mittel genutzt werden kann, um zu sagen, was sie innerlich spüren, endet das häufig in einem sehr deutlichen Verhalten, wo wir sehr gefordert sind als Angehörige. Es kann zum Beispiel sein, dass eine demenzkranke Mutter mit Gegenständen wirft, ne? Und mhm. dann bin ich erstmal natürlich gefordert und erschrocken in der Situation. Das heißt, da ist es hilfreich, einfach stehen zu bleiben und kurz zu warten und dann den Kontakt herzustellen mit der Frage, was hat dich gerade erschreckt? Also, dass wir dieses Verhalten als Gefühlsausbruch sehen.
Ja, und dass wir es nicht persönlich nehmen, mhm. weil wenn jemand was nach mir werfen will oder ja. mich schubst oder so, dann habe ich ja erstmal so eine Wut, die dann entsteht ja. und dann denke ich, was tust du mir hier an? Ja, ich bin ja erstmal sauer mhm. in der Regel. Und das ist auch eine Hilfe noch, dass man immer wieder sich zurückholt in den Kopf, okay, der andere kann nichts dafür. Das ist wieder die Veränderung im Kopf, die die Funktionen steuert und die halt jetzt nicht mehr funktionieren. Und es ist oft ein schmaler Grat zwischen dem, was ist der Charakter eines Menschen? Also gerade finde ich so beim Thema Sturheit zum Beispiel, mhm. das haben ja ganz viele Menschen und bei vielen verstärkt sich es auch im Alter. Und da weiß man dann nicht so genau, ist es jetzt die Krankheit mhm. oder ist es jetzt die Sturheit des Menschen, weil der immer schon so war. Und in dem einen Fall, wenn ich sage, die Krankheit ist es, dann kann ich mir es leichter erklären, dann hat es nichts mit mir zu tun. Und in dem anderen Fall ist es emotional noch schwieriger zu handeln, wenn ich weiß, okay, der andere will mir vielleicht eins auswischen und der ist einfach nur stur jetzt gerade, mhm. dann ärgere ich mich noch mehr darüber. Und ich empfehle immer, alles auf die Krankheit zu schieben in dem Moment, weil es einfach leichter ist im Umgang.
Ja, ja, genau, alles, was hilft.
Ne? Alles, was hilft.
Und vielleicht hilft es auch in der Situation, wenn das gerade so ein, ich sag mal, schwieriges Verhalten vom anderen ist oder ich empfinde das als schwierig, sich auch da mal ganz kurz eine Auszeit zu nehmen, ja. zu sagen, so, ich gehe jetzt mal kurz raus, ich atme mal tief ein und aus und dann gehe ich als Angehörige wieder rein in die Situation, damit ich jetzt nicht total mit meiner Geduld an meine eigene Grenze komme, ne? Dass ich auch immer wieder gut auf mich achte, dann lieber nochmal Luft holen und dann wieder neu in die Situation reingehen. Kann ja. ja auch zum Beispiel sein, dass die demenzkranke Person plötzlich ganz laut schreit und wütend ist. Mhm. Ne? Und das erschreckt uns dann ja auch. Und dass wir dann das aber auch so als Zeichen nehmen, ja, die Person ist vielleicht gerade sehr verängstigt und das auch ansprechen. Ne? Mhm. Ich glaube, da hast du dich jetzt gerade erschrocken und deswegen reagierst du so, dass wir ihr was anbieten, was es jetzt sein kann.
Und wenn es um körperliche Aggressivität geht, dann kann man auch mal ganz laut Stopp schreien oder Halt und die Hand wirklich mit dazu nehmen, so als Zeichen und dann passiert was. Ja, mhm. es ist egal, ob der andere oder die andere das versteht in dem Moment, aber es ist erstmal ein ganz klares Signal gesendet worden und das kommt beim anderen an. Mhm. Und das ist auch oft nochmal hilfreich, ja, weil es gibt ja schon auch Menschen, die dann wirklich aggressiv werden im Verlauf einer Demenz. Also es muss nicht passieren, es kann aber manchmal passieren.
Ja, oder wenn wir so überlegen, vielleicht weigert sich ja der Betroffene mit der Erkrankung irgendwie, sich jetzt zu duschen, ne?
Ja.
Und dann kommen wir ja auch in so eine Zwickmühle. Ja, ich möchte als Angehöriger, dass er sich duscht wegen der Hygiene und der an Demenz Erkrankte hat dann auch eine andere Wahrnehmung für den eigenen Körpergeruch. Ja, was mache ich jetzt? Ne?
Ja.
Wir haben dann schon auch die Möglichkeit, den anderen durchaus in seiner Autonomie zu lassen. Aber wenn es jetzt ein wichtiger Termin ist, zum Beispiel ein Arztbesuch, dann muss ich wieder kreativ sein und sagen so, oh, da haben wir einen ganz wichtigen Termin, da machen wir uns jetzt mal richtig hübsch. Ne? Ja. Also da muss man wieder so ein bisschen ein neues Element einbringen, dass wir da nicht verharren in der Diskussion zwischen Duschen, ja oder nein.
Das Thema hat auch ganz viel zu tun, finde ich, mit den Erwartungen, die wir haben. Ja, dass man dann auch mal sagt, okay, wenn der jetzt am liebsten seine Jogginghose anzieht, dann zieht er halt jetzt mal 4 Tage hintereinander seine Jogginghose an und ich gehe mit meinen Erwartungen runter, dass jeden Tag das frisch gebügelte Hemd und irgendwie, dass jeden Tag auch die Wäsche gewechselt wird. Weil es kann nicht wirklich viel passieren. Mhm. Es ist zwar vielleicht unangenehm, auch für einen selber, weil es ja auch irgendwann anfängt, ein bisschen zu riechen oder auch einfach man da Flecken sieht oder sich schämt oder so, aber es passiert letztendlich nichts, ja. Also ich finde es immer schön, wenn man Menschen so lange wie möglich Freiraum lässt, auch Dinge selber zu tun. Und wenn man auch immer mal schaut, was kann denn der andere noch? Wenn man dann zum Beispiel gemeinsam die Straße fegt, dass man halt nicht die Erwartung hat, dass jetzt jemand das genauso macht wie ein gesunder Mensch, der seine Häufchen fegt und die dann in die Mülltonne rein befördert, sondern dass dann vielleicht das neue Ziel ist, gemeinsam eine schöne Zeit zu verbringen. Mhm. Und der Mensch mit Demenz fühlt sich gebraucht und hat das Gefühl, ich habe eine sinnvolle Tätigkeit, auch wenn er die Häufchen wieder auseinanderfegt. Und ich feg halt dann drumrum und mache selber schön sauber und zum Schluss tue ich die auseinandergefegten Häufchen auch wieder einsammeln.
In dem Augenblick hast du dann ja das Ziel, okay, am Ende soll alles fertig gefegt sein. Ja. Und der Mensch mit Demenz, der hat aber trotzdem was zu tun gehabt, ne?
Genau.
Und beide haben dann die Zeit positiv abgespeichert.
Genau. Und ich habe nicht die Erwartung, der andere hilft mir jetzt, die Straße sauber zu machen, sondern wir haben zusammen eine schöne Zeit und ich schraube da meine Erwartung, was das Ziel und den Perfektionismus angeht, runter. Oder wenn mir jemand hilft in der Küche, da sind die Scheiben dann halt nicht gleichmäßig alle ganz fein geschnitten, dann haben wir halt mal eine dickere Möhre im Essen.
Auch ein Unikat. Ja. Ja, aber dass man den anderen auch so lange wie möglich mit einbezieht und integriert. Ja. Auch wenn das natürlich auf seine Art und Weise macht, aber er ist dabei, ne? Vielleicht dieses Motto, dabei sein ist alles. Er schnippelt was, er fegt was und das ist das, was zählt.
Ja, das Ressourcenorientierte, also auch Dinge selbst tun lassen. Mhm. Ja. Und immer auf das gucken, was geht und nicht auf das, was nicht mehr geht.
Ja, ja. Ja. Wir können auch versuchen, dem Gedächtnis, was ja nachlässt, Brücken zu bauen. Das heißt, was können wir im Alltag beachten? Wir können Dingen einen festen Platz geben. Da kann man auch zum Beispiel ein Foto hinkleben. Da hat es deinen festen Platz, wo du zum Beispiel dein Handy ablegst. Für zu Hause kann man auch überlegen, die Türen zu beschriften, was ist hinter der Tür für ein Raum, oder man kann die Türen besser offen stehen lassen, ne, dass man so weiß, was ist dahinter. Wir können mit Erinnerungen arbeiten, indem wir ein Album gemeinsam anschauen oder eins extra nochmal anfertigen. Man kann mit einer Bilderwand arbeiten, dass man die Angehörigen mit dem Namen sichtbar sieht. Und wir können eine Wochensicht machen, wo wir so gemeinsam auch wie ein Ritual schauen, was steht denn an heute. Maja, du hast vorhin auch so eine schöne Geschichte erzählt. Also ne, vielleicht fügst du die jetzt gerade mal ein mit der Kopie.
Ja, ich hatte mal einen Angehörigen, der hat gesagt, seine Frau, die möchte auch ihre Bankgeschäfte noch selber erledigen. Und der war das ganz wichtig, ihr Portemonnaie mit ihren Bankkarten auch da zu haben. Und die konnte aber gar nicht mehr Geld vom Automaten abheben. Und beim Bezahlen war sie eigentlich auch überfordert. Aber sie hat jeden Tag ihre Karten mal rausgezogen und angeschaut. Und er hat ihr aus Sicherheitsgründen die Karten irgendwann abgenommen und dann wurde die ganz nervös. Und dann hat er ihr eine Karte nachgebastelt. Der hat die fotokopiert und so eingeschweißt in so eine Folie und hat ihr das Portemonnaie wieder gefüllt mit ihren Karten, also auch Krankenkassenkarte und EC-Karte. Und die hatte alles bei sich und war ganz glücklich mit ihrem Portemonnaie. Und er ist halt zum Einkaufen immer mitgegangen. Also sie hat auch manchmal gefragt, ob sie bezahlen soll. Und dann hat er gesagt, nee, ich bezahle, aber lass mal deine Karte stecken und so. Aber es war ihr so wichtig, dass alles für sich da zu haben und dabei zu haben und eben diese Eigenständigkeit zu behalten, ja. Und was auch total hilfreich ist, ist so eine Tagesstruktur. Also wenn der Tag so immer gleich abläuft, das ist auch eine Gedächtnisunterstützung, dass man einfach weiß, es ist schon eine Routine, die hat man ganz oft eingeübt. Man steht morgens auf und dann zieht man sich an und dann kommt das Frühstück und dann geht's so und so weiter.
Genauso vertraute Rituale, ne, die helfen ja auch. Und auch am Abend Ruhe aufkommen zu lassen.
Ja. Dann gibt es eben auch noch ganz viel Unterstützungsmöglichkeiten von außen. Also wer oder was kann uns denn helfen? Und in der Pflege von Angehörigen von Menschen mit Demenz ist es immer wichtig, irgendwann andere mit ins Boot zu holen. Also wir können das in der Regel bis zum Schluss nicht alleine schaffen, weil wir dann keine Regenerationszeiten mehr haben. Dafür müssen wir irgendwann immer dringender sorgen, dass wir zwischendurch auch mal regenerieren, dass wir mal eine Pause kriegen, dass wir mal abschalten können, dass wir mal Abstand kriegen. Und dazu gibt es natürlich ganz viele Hilfsangebote, zum Beispiel Organisationen wie Desideria Care oder die Alzheimer Gesellschaft, die Caritas, Pro Familia. Also da gibt es ganz viele unterschiedliche Organisationen, wo wir uns Hilfe holen können und auch informieren können. Und dann gibt es noch Selbsthilfegruppen, also auch Angehörigengruppen. Und es kann unglaublich gut tun, einfach mit gleichgesinnten Menschen in einer ähnlichen Situation sich auszutauschen.
Es gibt sogar, das fand ich auch eine schöne Möglichkeit, es gibt ein Alzheimer-Notfalltelefon. Und da kann man auch mal wirklich anrufen, wenn man in der Situation gerade nicht mehr weiter weiß. Und das finde ich auch schön zu wissen, da geht jetzt jemand ran und sagt mir, was ich jetzt tun kann am besten als Angehöriger.
Ja, und es gibt in den letzten Jahren von den unterschiedlichen Organisationen immer mehr Angebote wie Konzerte, die organisiert werden für Menschen mit Demenz oder Sportangebote für Angehörige mit ihren Betroffenen oder auch Cafés, wo man sich nicht wundert, wenn dann mal ein Stück Kuchen irgendwo anders landet als im Mund. Also das sind ja lauter so Themen, ja, dass das Essen schwieriger wird oder dass es auch schwieriger wird, für Angehörige zum Sport zu kommen. Und es ist natürlich toll, wenn man dann seinen Betroffenen mitnehmen kann und da jemand ist, der sich um die Betroffenen kümmert und die Angehörigen selber auch mal wieder dazukommen, Sport zu machen.
Ich habe auch gerade so gedacht, diese Möglichkeit der Tagespflege, ne, dass jemand mit Demenz tageweise anders versorgt wird, dass man auch für sich mal in Ruhe Sachen erledigen kann, dass man auch weiß, so jetzt regeneriere ich mal für mich.
Ja, da würde ich sagen, dass man sich bei Kurzzeitpflege rechtzeitig informiert, wo das möglich ist, weil das kann ja auch sein, dass man selber mal zum Beispiel ins Krankenhaus muss. Und dann, wenn man es braucht, hat man niemanden parat, der auf den Angehörigen schaut. Und das kann schon vorher eine riesige Belastungssituation sein. Und dann ist es wahnsinnig hilfreich, vorher mal so einen Pflegedienst anzurufen und zu fragen, wie ist denn das, sollte ich mal ad hoc ausfallen, was passiert denn dann?
Ja. Da kann man sich Informationen bei den Pflegekassen einholen zum Beispiel. Ja.
Oder mobile Pflegedienste gibt es ja auch.
Ja.
Essen auf Rädern, wenn man mal unterwegs ist und das Gefühl hat, okay, jetzt lasse ich meinen Angehörigen zu Hause, muss aber mit Essen versorgt werden. Es gibt sogar inzwischen demenzsensible Kliniken. Also auch wenn mein Angehöriger mit Demenz mal in die Klinik muss wegen einem anderen Thema, ist es ganz hilfreich, natürlich eine Klinik auszusuchen, die
sich da auch spezialisiert ist. Ne? Absolut, ja. Also wir haben Gott sei Dank verschiedene Anlaufmöglichkeiten für externe Hilfen. Und dann habe ich auch die Möglichkeit, selber eine gute Selbstfürsorge zu vollziehen. Also ich finde, diese externen Unterstützungsmöglichkeiten sind auch ein Teil der Selbstfürsorge, weil dadurch achte ich gut auf meine eigenen Energiereserven und habe die Möglichkeit, mal tief durchzuatmen oder mal was für mich in Ruhe zu machen.
Da sind wir auch bei unserem Impuls angekommen. Was kann ich tun, um stabil zu bleiben? Im ganz Kleinen wäre das zum Beispiel mal einmal am Tag ein Spaziergang oder sich mal ans Fenster stellen und Tiefluft holen und einen schönen Blick genießen oder mal eine schöne Musik zu hören. Oder dann, wenn ihr mehr Kapazitäten habt, zu gucken, wann kann ich mal zum Sport gehen, wann kann ich mal Freunde treffen, kann ich vielleicht auch mal eine Einladung machen nach Hause. Alles, was mir so Kraft gibt. In Summe Zeit für mich zum Regenerieren, Abschalten und auch mal zum Abstand bekommen.
Ja, wenn wir heute nochmal Rückschau mit euch halten, was wir inhaltlich behandelt haben. Wir haben erstmal geschaut, warum ist die Situation für Angehörige mit Demenz im Umfeld besonders belastend? Was verändert den Menschen oder warum ist er verändert, wenn er Demenz hat? Und welche Grundhaltungen können uns denn da im Umgang helfen, mit der Erkrankung als Angehöriger so gut wie es geht umgehen zu können? Und dann haben wir auch noch mal ganz konkrete Sachen herausgesucht, wo können wir einen Menschen, der Demenz hat, unterstützen in der Kommunikation oder bei schwierigen Situationen, und was kann von außen auch als Unterstützung helfen, damit wir auch die Hände frei haben für die eigene Selbstfürsorge.
Wenn euch der Podcast gefallen hat, findet ihr viele weitere Folgen bei allen gängigen Podcast-Anbietern.
Wir danken euch fürs Zuhören und wünschen euch ganz viel Hilfe für euch als Helfende.
Alles Gute!